Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Ja, die englische Woche ist Geschichte, aber die nächste englische Woche steht schon an. Wir wollen natürlich nochmal ganz kurz über das Bundesliga-Wochenende reden und euch dann natürlich auch richtig vorbereiten auf die englische Champions-League-Woche. Aber erstmal gehen wir rein und ich begrüße natürlich wie immer an meiner Seite den lieben Anton.
Hallo Moritz, ja, Fußball im Überfluss, das ist natürlich wie gemacht für die Maurer. Let's go.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und ich starte direkt mal rein mit einem, der sich vom Aussortierten wieder zurückgekämpft hat. Vom Bankdrücker, vom Abgeschobenen, vom Verkaufskandidat Nummer 1, jetzt zum Matchwinner gegen Wolfsburg. Die Rede ist natürlich von Leon Goretzka. Der ist mein erster Spieltagssieger und ich glaube, naja, ich klar nehme die Bayern immer mit rein, wenn es irgendwie geht. Und letztens war es Leroy Sané, jetzt ist es Leon Goretzka. Und auch da muss man sagen, Spieler des Spiels beim 3:2-Sieg gegen Wolfsburg, Doppelpacker, hat er den anderen Doppelpacker auf Seiten der Wolfsburger in den Schatten gestellt quasi, dadurch, dass die Bayern das Ding geholt haben. Tatsächlich Wolfsburg innerhalb ihrer Möglichkeiten gut dagegen gehalten, also das war dann doch hinten raus nochmal offen, obwohl die Bayern natürlich sehr, sehr spielbestimmt waren. Aber ja, vor allem Leon Goretzka hat mal wieder herausgestochen. Wurde ja dann unter der Woche quasi mal wieder auf die Bank gesetzt für Pavlovic, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Jetzt also wieder Goretzka von Anfang an und belohnt sich mit 2 Toren. Und es ist einfach eine unglaublich schöne Geschichte. Also wir haben ja viel über ihn gesprochen. Auch du hast es gesagt, es wirkte im Sommer, letzten Sommer, so ein bisschen so, als wenn da irgendwie so eine Verschwörung gegen ihn laufen würde. Plötzlich sagt der Bundestrainer, nee, den brauche ich nicht mehr. Plötzlich sagen die Bayern, ja, nee, du kannst gehen. Und alle dachten sich, also wir dachten uns, warum denn eigentlich? Weil so schlecht hat er ja nicht performt in der abgelaufenen Saison. Hat er eigentlich solide seine Leistung gezeigt, wie alle Bayern, so ein bisschen unterdurchschnittlich, klar. Aber dass er plötzlich von allen Seiten da gesagt bekommen hat, nö, du bist ja eigentlich gar kein Thema mehr. Und jetzt plötzlich wieder so ein Faktor ist, das ist wirklich unglaublich schön zu sehen aus meiner Fansicht, denn ich bin großer Leon Goretzka-Fan. Und vor allem die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist, finde ich einfach bemerkenswert. Also nie gestänkert, nie irgendwie ja, an die Presse sich gerichtet und irgendwas gesagt von wegen, hier, ich bin doch gestandener Spieler, Champions-League-Sieger, das geht so nicht. Blöder Trainer, im Gegenteil. Der hat einfach seine Arbeit gemacht, weiter durchgezogen, an sich geglaubt und sich jetzt einfach so belohnt. Tolle Geschichte und einfach ein Vorzeigeprofi.
Ja, absolut. Also den kann man da auf jeden Fall zu Recht hinsetzen. Ich glaube, wie du sagst, er hat sich da vorbildlich verhalten. Klar, er wird da auch von einem sehr, sehr guten, ordentlichen Gehalt getröstet. Trotzdem hat das in der Vergangenheit auch nicht immer dafür gesorgt oder gereicht, dass die Spieler dann ja, sich auch damit zufrieden geben und nicht irgendwie noch über die Medien zum Beispiel Druck machen. Aber ja, Zwei-Mann-Mauer-Hörer und Hörerinnen wussten es schon im Sommer eigentlich, dass der noch gut genug ist für die Bayern. Also das hat uns ja, wie du gesagt hast, schon damals ziemlich überrascht, diese sportliche ja, Wendung vielleicht, kann man das sagen, oder zumindest sein Standing. Aber ja, Goretzka hat sich zurückgekämpft, du hast es richtig gesagt, auch in Zeiten, in denen dann Palinha zum Beispiel ausgefallen ist, Pavlovic ausgefallen ist, hat er seine Chance genutzt und darüber sich dann so ein bisschen wieder rangekämpft. Aber für mich ist es nicht überraschend, ich habe den da immer weiterhin gesehen und ja, für mich war das auch eher so ein bisschen so ein Symptom der immer wieder Trainerwechsel, dass man dann plötzlich auf so einen Spielertypen meint, nicht mehr erzählen zu müssen. Ja, aber war, finde ich, dieses ganze Thema relativ erwachsen gehandelt von allen Beteiligten und am Ende zählt dann die Leistung und das ist dann schön zu sehen, dass es so geklappt hat.
Trotzdem ist es natürlich immer noch höchst spannend, weil natürlich wird viel so über jetzt Goretzka, Pavlovic, Palinha gesprochen. Ganz klar ist aber auch, Joshua Kimmich spielt eine Weltklasse-Saison, sprich, der ist gesetzt. Und dann hast du eben da drei Leute, die einen soliden, validen Anspruch auf diese Position neben Kimmich haben. Und dann bist du wieder in dieser Situation, dass zum einen Pavlovic, einer der besten jungen Sechser Deutschlands, Nationalspieler, natürlich auf seine Einsatzzeit brennt. Dann der teuerste Neuzugang dieser Saison mit Palinha, der da natürlich auch einen Anspruch hat, klar, jetzt durch die Verletzung zurückgeworfen und jetzt aber natürlich durch Leon Goretzka, den sie eigentlich auch um dieser Diskussion dann so ein bisschen aus dem Weg zu gehen vielleicht, den sie ja loswerden wollten, der jetzt aber gefühlt gerade der Stärkste ist. Wie gesagt, Palinha verletzt gewesen. Und jetzt hast du da das Dilemma, natürlich, Kompany wird sagen, das ist schön, dass sie da den Konkurrenzkampf haben, aber sowas ist natürlich auch für einen Vincent Kompany nicht leicht zu moderieren. Gerade auch, wenn dann medial irgendwie da noch was mit dazu kommt. Also ich glaube, intern traue ich ihm das zu handeln, aber da werden immer wieder Stimmen kommen, so, warum spielt jetzt nicht Pavlovic? Der muss hier aufgebaut werden, der hat so tolle Leistung gezeigt. Wieso ist Palinha die ganze Zeit auf der Bank? Wieder Geld verbrannt, die Bayern, oder was? Also das sind immer wieder noch so Streitpunkte, die da mit dranhängen. Ich bin sehr gespannt, wie es in Zukunft weitergeht. Wie gesagt, wenn ich jetzt ganz subjektiv drauf schaue, mein Lieblingsspieler dieser drei ist Leon Goretzka, deswegen sehe ich ihn am liebsten auf dem Platz. Dementsprechend, ja, ist ein spannendes Thema. Mich freut es auf jeden Fall jetzt gerade, Stand jetzt, für Goretzka, wie er das Ganze wieder hingebogen hat in seine Richtung.
Ja, ich glaube, es wird vielleicht auch wieder im Sommer dann aufkommen, das Thema, weil es, glaube ich, auch eine finanzielle Sache ist für die Bayern. Also ich sehe Pavlovic neben Kimmich als stärksten Sechser und dann wirst du Palinha, ähnlich wie mit Kim letzten Sommer, nicht wieder verkaufen sofort, auch wenn ich Goretzka insgesamt dann besser und wichtiger finde als Palinha bisher. Aber es wird dann wahrscheinlich so eine Delicht-Situation, dass man dann eher den abgibt, den man nicht gerade erst geholt hat. So ist es dann, glaube ich, einfach. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass Goretzka oder ein Abgang von ihm wieder Thema wird im Sommer und vielleicht dann auch sogar passiert. Aber dass du in so einer langen Saison ihn unbedingt brauchst und nicht ohne Ersatz einfach rauskicken kannst, das war irgendwie allen klar und deswegen freut es mich, dass er da wieder reingekommen ist.
Ja.
Ja, mein erster Spieltagssieger hat mal richtig für Aufsehen gesorgt, denn das ist Myron Boadu. Da haben sich die Bochumer Fans wahrscheinlich auch, boah, du, was war das denn hier gerade für ein Tor gedacht? Und das dreimal hintereinander, denn der Myron hat einen Dreierpack geschnürt gegen die Leipziger bei einem Spiel, das eigentlich nach 25, 30 Minuten entschieden aussah. 0-3 lagen die Bochumer zu Hause zurück. Es waren auch ein paar wirklich absolute Slapstick-Tore, das muss man sagen, von den Leipzigern. Aber trotzdem, da dann nochmal zurückzukommen, dann kurz nach der Pause das 3-1 zu machen durch Boadu und dann legt er noch zwei nach innerhalb von 10 Minuten, glaube ich. Also da hätte ich ja niemals mit gerechnet. Boadu, über den hatte ich, glaube ich, auch schon im Sommer gesprochen. Der hat mir an sich gefallen als Transfer. Ich habe gesagt, okay, Potenzial ist da. Ist vielleicht auch so ein bisschen einer für einen Flop der Saison, weil er vielleicht disziplinarisch noch so ein bisschen Probleme hat. Ist bisher alles eingetreten. Also Hacking hatte vor ein paar Wochen ihm auch nochmal so eine kleine Ansage gemacht. Aber dass da eben sportlich ziemlich viel da ist, hat man jetzt auch wieder gesehen. Waren, glaube ich, schon Saisontore 3-5, glaube ich, oder 4-6. Also auf jeden Fall 5 oder 6 Dinge hat er jetzt. Und das ist natürlich ein Punkt der Bochumer, mit dem man so absolut nicht gerechnet hat und der mal wieder unterstreicht, dass sie unter Hacking eigentlich fast nie tot sind.
Ja, Wahnsinn. Also ich erinnere mich noch in der Konferenz, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, Martin Groß, der das Spiel gemacht hat oder irgendwer anders, ist ja auch egal, der meinte dann so, auf die Frage, ob da noch irgendwas drin wäre bei den Bochumern, als es noch 0-3 stand in der zweiten Halbzeit, meinte er so, ja, so sieht natürlich schlecht aus, aber sag niemals nie. Das soll man natürlich in der Konferenz so sagen, weil du willst ja nicht nach 45 Minuten das Spiel eigentlich dicht machen, was du kommentierst. Aber da dachte ich in dem Moment auch so, ja, ist richtig, klar, es kann immer im Fußball alles passieren, aber jetzt muss man da auch nicht künstlich die Spannung noch hochhalten. Und ich wurde komplett eines Besseren belehrt, denn was da dann passiert ist, boah, also
boah, du.
Boah, du, da sagst du was. Ja, unglaublich. Du hast es schon genau richtig gesagt. Die Bochumer unter Hecking doch irgendwo immer noch da. Und jetzt noch mit diesem ausstehenden Urteil, wie gesagt, wird nochmal Thema, wenn es dann irgendwie mal soweit ist. Da sind die wirklich in einer Situation, wo man vom direkten Klassenerhalt sprechen darf, fast schon. Klar, da gehört noch ganz viel dazu, aber wir sind ja auch erst in der Mitte der Saison und Bochum zeigt eben solche Leistungen jetzt gegen einen Champions-League-Teilnehmer wie RB Leipzig, nach 0-3 Rückstand auch noch. Also wenn das nicht mal von, ja, keine Ahnung, Mannschaftszusammenhalt und Glaube an sich selbst und einem funktionierenden Teamgefüge spricht, dann weiß ich auch nicht. Dementsprechend Bochum doch irgendwie wieder voll da und ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass ich das nochmal sage in dieser Saison.
Ja, vielleicht ist dieser Boadu-Hattrick dann auch so ein bisschen dieser Refresh, um an so Comebacks zu glauben. Also wenn Martin Groß nächste Woche in der Konferenz ein 0-3 hat, dann wird er wahrscheinlich nicht sagen, sagt niemals nie, sondern wird er sagen, Leute, Boadu letzte Woche hat es vorgemacht. Also ja. Man braucht da ab und zu dann wieder so einen Auffrischer, dass man wieder an sowas glaubt. Und das hat Boadu geliefert. Zu den Leipzigern kommen wir später noch. Ich mache mal weiter mit meinem zweiten Sieger und das ist Florian Wirtz. Der hat ja einfach gegen Gladbach in diesem Abendspiel am Samstag gezeigt, wie viel besser er ist als eigentlich fast jeder andere Bundesligaspieler, würde ich sagen. Also der hat einfach dieses Spiel von Anfang bis Ende dominiert. Natürlich gestärkt von einer sehr, sehr gut aufgelegten Leverkusener Mannschaft. Aber also Wirtz, der hat für mich einfach eine Konstanz in den letzten zwei Jahren, die man selten so sieht. Der hat eigentlich nie ein schlechtes Spiel. Selbst wenn er mal von der Bank kommt, bringt er irgendwie noch irgendwas rein. Und das war jetzt wieder so mit zwei Toren, einem Assist auf Schick dann noch beim 3-1 gegen Gladbach. Ist einfach ein wunderbarer Fußballer, dem einfach so gerne zuschaut. Da sage ich jetzt nichts Neues, aber hat es mal wieder gezeigt. Und deswegen ist mir leicht gemacht, ihn da aufzuschreiben.
Ja, das Einzige, was ihn aufhalten kann, sind Staus. Also, wenn er mal ein bisschen zu spät zum Spiel kommt, beim Verkehrschaos in Leverkusen. Aber du hast es richtig gesagt, wenn er dann auf dem Platz steht, dann zeigt er einfach mal, dass er wirklich eine Klasse für sich ist. Das kann man nicht anders sagen. Und als neutraler Beobachter muss man einfach sagen, danke, dass der in der Bundesliga kickt und danke, dass man dem beim Fußballspielen zuschauen kann. Denn, also könnte man natürlich auch woanders, aber zuschauen darf generell. Und ja, Leverkusen überragend in Form. Natürlich auch dank und mit einem Florian Wirtz, der, wie du richtig sagst, das finde ich auch so bemerkenswert, keine schlechten Spiele hat. Der ist immer da, der ist immer irgendwo der X-Faktor und macht dann so wunderbare Aktionen wie bei dem 1-0 zum Beispiel, wo er es so leicht aussehen lässt. Den Ball zack, durch die Beine von Itakura. Das sind keine Spielereien, das ist kein, ich mache hier einen auf großen Macker. Das ist, ich bin unglaublich fußballerisch clever und weiß genau, was ich hier mache. Auch der Abschluss übrigens. Man sieht schon, wie er den Keeper verlädt. Ah, eine
Augenweide. Das ist für mich so die wirklich perfekte Kombination aus Verspieltheit, aber eben gleichzeitig mit dieser, mit diesem Zug zum Tor, mit der Effektivität irgendwie. Also da ist kein Haken, kein Übersteiger zu viel. Alles hat irgendwie einen Sinn und alles bringt sofort einen Ertrag und das macht einfach Spaß. Also der hat obviously unfassbar Bock auf Kicken und ist einfach ein, wie man so oft sagt, so Straßenfußballer, aber halt nicht nur, um irgendwie fünf Übersteiger zu machen und den dann wieder zurückzupassen, sondern da kommt auch was bei rum. Und ich finde auch bei dem 3-1 auf Schick, wie er den einfach so mit einem Kontakt so abtitschen lässt. Das sieht aus, man fragt sich so im ersten Moment, warum wird der Pass nicht abgefangen oder wird der nicht eingesammelt, der Ball. Aber der ist halt so in einer Bewegung gegen die Laufrichtung der Verteidiger, dass da niemand irgendwie rankommen kann. Und Schick muss ihn nur noch einschieben. Das ist einfach eine fußballerische Intelligenz. Das schmeckt einfach richtig gut.
Ja, da kann ich gar nicht viel zu sagen, außer, dass es auch im Schwabenländle richtig gut geschmeckt hat. Die Stuttgarter 4-0 gegen Freiburg und die sind wieder, also natürlich nicht die Freiburger, sondern die Stuttgarter sind wieder richtig, richtig gut in Form. Genau zur richtigen Zeit, möchte man meinen, denn bei denen geht es auch international noch um richtig was. Und jetzt gerade in der Bundesliga sehen wir eigentlich wieder den Stuttgart, in den sich so gut wie ganz Deutschland in der vergangenen Saison verliebt hat. Und wir haben auch schon hinreichend drüber gesprochen, dass wir der festen Überzeugung sind, diese Stuttgarter Mannschaft, dieser Kader, der ist noch besser, als es die Tabelle nach den ersten 15 Spielen, also vor der Winterpause, gezeigt hat. Und jetzt gerade marschieren die Stuttgarter durch. Letztes Spiel schon gegen Leipzig, toll zurückgekommen. Jetzt vom Start weg gegen Freiburg, die wirklich komplett überrollt wurden von sehr effizienten, abgezockten, guten Stuttgartern, die, wenn die einmal ins Spielen kommen, auch einfach so unglaublich schwer aufzuhalten sind. 4:0 am Ende. Und was ich auch ganz schön finde, auch aus Stuttgarter Sicht, die komplette Offensivreihe, quasi möchte ich sie mal nennen, hat getroffen. Undav, der wieder erstmal von der Bank kam, war ja lange verletzt. Und vorne so ein bisschen der neue heimliche Star, Nick Woltemade, was der da die letzten Wochen und Monate abreißt, gerade auch in Abwesenheit von Dennis Undav, ist unglaublich schön zu sehen. Auch über ihn haben wir ja schon viel gesprochen. Ich glaube, wir sind beide große Fans. Dementsprechend, bei Stuttgart läuft gerade eigentlich alles. Und ja, wenn sie so spielen, dann werden sie sich, bin ich ganz, ganz sicher, wieder in Richtung Champions-League-Plätze festsetzen. Natürlich auch, weil zum Beispiel Leipzig solche Spiele drin hat wie gegen Bochum jetzt zuletzt und im direkten Duell mit den Stuttgartern auch verloren hat. Das ist auch der Grund, warum Stuttgart jetzt sogar vor den Leipzigern steht in der Tabelle. Also jetzt schon wieder auf einem Königsklassenplatz.
Ja, kann ich auch nicht so viel zu sagen zu Nick Woltemade, einer, der ihnen vielleicht auch in der Champions League gut getan hätte. Der ist ja gar nicht gemeldet. Absolut. Also das, glaube, man kann dann wahrscheinlich jetzt nochmal nachmelden. Ich weiß nicht, wie es in dem neuen Format ist, aber so war es ja immer dann, glaube ich, vor der K.O.-Phase. Aber zumindest jetzt in dieser neuen Gruppenphase, Liga-Phase, war er eben nicht dabei. Der, finde ich, strotzt so richtig vor Selbstvertrauen. Also jetzt in diesem Freiburg-Spiel hat man ihm, finde ich, also zumindest für mich, so das erste Mal richtig angemerkt, dass er weiß, wie gut er ist und was er für einen Einfluss aufs Spiel nehmen kann. Das hat mir richtig gut gefallen. Auch generell, was er jetzt die letzten Wochen für eine Konstanz auch drin hatte. In der Zeit, in der Undav ausgefallen ist, Demirovic auch, finde ich, ein guter Transfer gewesen. Der hat teilweise noch ein bisschen Probleme mit seiner Chancenverwertung, aber der kommt in die Abschlusssituation und man sieht ihm an, immer wieder, was er für eine Qualität hat. Also da haben sie, finde ich, den Guirassy-Abgang gut aufgefangen. Wer weiß, was Guirassy jetzt bei Stuttgart weiterhin für Tore geschossen hätte, aber das haben sie, finde ich, gut gemacht. Und wir haben ja auch gerade so vor Weihnachten immer wieder gesagt, hier die europäischen Plätze, alles sehr eng. Bremen war irgendwie 2 Punkte von der Champions League entfernt, Mainz 2 Punkte von der Champions League entfernt. Jetzt ist da so ein bisschen so ein Loch entstanden, so ein kleines. Also die Frankfurter auf 3 mit 36 und dann Stuttgart, Leipzig 32, 31 und dann kommt schon 3 Punkte Loch, was ja für die Situation, wie wir sie vor Weihnachten hatten, schon recht groß ist. Das heißt, da hat sich schon so ein bisschen einmal, haben so ein paar Vereine so ein bisschen abreißen lassen. Mainz nicht mit einem optimalen Start ins Jahr, Wolfsburg jetzt auch einmal verloren, Freiburg eben ganz, ganz schwacher Start. Das heißt, da haben sich jetzt so ein bisschen diese Top 5 leicht abgesetzt zumindest. Und die Stuttgarter, die waren ja irgendwie Anfang Dezember waren die noch 10, 11 oder sowas. Also die haben sich da jetzt echt sehr, sehr gut hochgespielt und haben jetzt mal so ein bisschen, glaube ich, richtig reingefunden. Kommt jetzt darauf an, wie es in der Champions League weitergeht, ob es da weitergeht, aber in der Liga sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Und Anton, ich rede gar nicht weiter, ich habe wirklich, mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich deinen dritten Spieltag Sieger sehe.
Ja, also ich bin wirklich neidisch auf eine Stadt und vor allem auf die Gastronomie in folgender Stadt. Die Fuggerstädter, die Augsburger und ganz genau genommen die Augsburger Restaurantgäste. Mein dritter Spieltagssieger, denn das sind wirklich, wirklich gut essende Menschen. Möchtest du als Bremer vielleicht noch deinen Senf dazu geben?
Ja, du, Mir war ja irgendwie klar, dass da was in die Richtung kommt. Kann man auch machen. Essende mit seinen Saisontoren 2 und 3 gegen Bremen dieses Jahr. Also der hat denen echt jetzt schon ordentlich was eingeschenkt. Ich halte eigentlich viel von ihm. Also ich finde auch, wenn man ihn so sieht, die Anlagen, auch die Physis, da müsste eigentlich noch ein bisschen mehr gehen, als man bisher so in dieser Saison gesehen hat. Aber gegen Bremen hat das dann leider aus meiner Sicht immer wieder gezeigt und war da jetzt in zwei Situationen da. Über das restliche Spiel können wir gerne später noch reden oder zumindest über die Bremer Seite. Was man zu den Augsburgern noch sagen kann, dass sie, also sie haben unfassbar Beton angerührt in diesem Spiel. Also das habe ich selten gesehen, eine Mannschaft, die wirklich gesagt hat, also haben natürlich auch durch so ein bisschen so ein Slapstick-Tor in der vierten Minute das 1-0 gemacht. Dann kann man sich natürlich auch ein bisschen hinten reinstellen, aber also das war wirklich absurd, was sie für einen Bus geparkt haben, so die letzten 40 Minuten eigentlich, nachdem sie kurz nach der Pause 2-0 machen. Das war schon fußballerisch gar nichts, aber gut, musst du dann auch nicht machen, wenn du dir einfach nur die Punkte haben willst. Das Ergebnis rechtfertigt alle Mittel, würde ich sagen. Aber es ist nicht schön anzuschauen gewesen. Und ja, dass die Augsburger selten Fußball spielen können, da bleibe ich dabei, aber trotzdem war es ein ordentlicher Auswärtsauftritt, gerade für die Augsburger, die ja in dieser Saison bisher, glaube ich, bis zum ersten Spieltag in diesem Jahr noch gar nicht auswärts gewinnen konnten. Von daher dann vielleicht auch einfach mal, um sich da ein bisschen Sicherheit zu holen. Verdient, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die Sachen, die sie gemacht haben, haben sie ganz gut gemacht.
Ja, nur ein Satz noch dazu. Also Augsburg ist für mich irgendwie so ein Phänomen, weil die waren auch so ziemlich weit unten mit drin, mitten im Abstiegskampf. Und hätten die jetzt nicht die letzten beiden Spiele gewonnen, dann wären sie da auch auf Platz 15, kurz vor der verbotenen Zone, sag ich mal. Aber irgendwie schaffen es die Augsburger immer wieder, genau dann die Punkte zu holen und genau in den richtigen Spielen die Punkte zu holen, um es am Ende ja meist nicht mal unbedingt knapp werden zu lassen. Ja. Bitter irgendwie natürlich für Bremen, schön für Jestorup und Essende.
Mein dritter Sieger ist Andrej Kramaric. Ich hatte letzte Folge noch gesagt, wie er in diesem ESPN-Interview ein bisschen ausgerastet ist. Erstmal ist er natürlich sportlich mein Sieger, weil er das dann tatsächlich auch mit einem Tor so ein bisschen ja, den Worten Nachdruck verliehen hat und deswegen die Hoffenheimer auch zum Sieg geführt hat. Ložek noch mit einem Doppelpack beim 3-1 gegen Kiel. Kramaric spielt selber keine gute Saison. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen gefrustet, vielleicht auch ob seiner Position, die er da oft hatte, oft auf dem Flügel eingesetzt. Und also Kramaric kommt definitiv nicht über die Geschwindigkeit. Er braucht eher einfach so ein bisschen diese Räume hinter der Spitze, würde ich sagen. Da wurde er jetzt dieses Spiel auch eingesetzt, hat da ein Tor geschossen. Das war mehr so, ja, so ein bisschen glücklich, wie ihm der Ball vor die Füße fällt. Dann macht das aber gut mit so einer Schussfinte und haut ihn dann rein. Hat auch ordentlich was rausgelassen beim Jubel, das hat man gemerkt. Und was ich auch beeindruckend fand bei dieser ganzen Geschichte, wie cool Hoffenheim dieses Interview weggesteckt hat und wegmoderiert hat. Also das war jetzt eine sportliche Situation. Wie viele hatten sie nicht gewonnen am Stück? Ich glaube 9 oder sowas, 9 sieglose ja, Spiele, sowas, 8 oder 9 ja. Waren es. Da dann wirklich mal zu sagen, hier unser mit Sicherheit Topverdiener, der diese Saison fast nie Leistung bringt, reißt hier sein Mundwerk auf und kritisiert den Verein ja, in einer Art und Weise, die eigentlich deutlich zu weit geht. Da dann zu sagen, ich glaube Wortlaut irgendwie, Kramaric ist ein hochverdienter Spieler, wenn einer so ein Interview geben darf, dann er. Das fand ich schon sehr cool, gerade die Hoffenheimer sportliche Führung, die ja nicht immer souverän aufgetreten ist diese Saison. Deswegen, das hat mich ein bisschen überrascht, dass es da keine Konsequenzen gibt und dass man dann scheinbar intern das sogar so gut aufarbeitet, dass er vielleicht dann ein bisschen eine größere sportliche Rolle noch bekommt und das dann eben auch noch mit einem Tor zurückzahlen kann. Also eine sehr coole und souveräne Leistung der Hoffenheimer, sowohl auf dem Feld als auch im Vorlauf davor, würde ich sagen.
Dennoch bin ich tatsächlich sehr gespannt, denn es ist ja auch die sportliche Leitung in Hoffenheim, die auch scharf kritisiert wurde von Kramaric, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hat.
Ja, ja.
Denn
ja,
er meinte ja sowas wie, jetzt gerade kann ich nichts sagen, aber wenn ich erstmal weg bin hier, dann erzähle ich euch, was hier für eine Scheiße in dem Verein los ist und dann werden mir alle zuhören und so weiter. Hm. Also allein für den Plot wünsche ich mir, dass Kramaric im Sommer wegwechselt und dann mal richtig auspackt da überhaupt, nein, was da los ist. Denn da war, das ist ja kinoreif gewesen, im negativen Sinne ja, natürlich aus Hoffenheimer ja, Sicht, was da in der sportlichen Leitungsebene vor der Saison schon passiert ist. Dementsprechend ja, könnte man da bestimmt eine Dokumentation quasi drüber machen, die recht interessant wäre mit Kramaric als V-Mann. Naja, also die haben sich jetzt zumindest mal sportlich wieder so ein bisschen befreien können. Ganz, ganz anders als mein erster Spieltagsverlierer, namentlich Nuri Sahin. Und ich glaube, ähnlich wie wenn man bei den Bayern Leon Goretzka hervorheben möchte, muss man in negativer Hinsicht Nuri Sahin bei den Dortmundern herausheben. Wieder verloren. Der Auftritt, gerade in der zweiten Halbzeit gegen Frankfurt, war okay. Das war okay. Aber am Ende stehst du wieder mit 0 Punkten da. Und das haben ja auch alle Dortmunder nach dem Spiel nochmal deutlich gemacht. Es ist nun mal am Ende ein Ergebnissport. Und genau diese Ergebnisse schaffen es, die Schwarz-Gelben derzeit überhaupt nicht zu produzieren. Platz 10 abgerutscht. Du hast dieses Loch zwischen den Top 5 und allen darauffolgenden angesprochen. Dortmund ist da fast schon am Ende der Nahrungskette, wenn es um die Verfolger auf die europäischen Plätze geht. Und das ist natürlich weit unter dem Anspruch vom BVB. Und natürlich redet man dann auch über den Trainer, der, wie man so hört, verschiedene Lager hat. Manche stehen immer noch klar hinter ihm. Manche sagen, es geht so nicht mehr weiter. Es wird wohl schon nach möglichen Nachfolgern gesucht. Er hat jetzt dieses Spiel gegen Bologna, um nochmal ja, seinen Arsch zu retten. So muss man es dann wahrscheinlich formulieren. Also das wird als Endspiel gehandelt. Und wenn es da wieder nicht klappen sollte, dann ja, ist das Kapitel Nuri Sahin sehr wahrscheinlich schon wieder auserzählt. Und das war leider keine Erfolgsgeschichte aus Dortmunder Sicht. Beziehungsweise vielleicht kann es ja noch eine werden. Bisher war es keine.
Ja, es war für mich wieder eine sehr, sehr schwache Leistung gegen Frankfurt. Also für mich war es offensiv ohne wirklichen Plan. Guirassy, den man auch hier als Verlierer nehmen kann. Zum einen, weil er keine oder wenige Bälle bekommt. Zum anderen, weil er wirklich, also es war auch ein Tag für die Birdwatcher in Frankfurt, weil er da mit der einen oder anderen Schwalbe versucht, ganz billig Elfmeter rauszuholen. Also diese Art von, ich spüre da einen Fingernagel an der Schulter und lass mich hinfallen, ist für mich einer der lächerlichsten Elfmeter. Da wurde er mehrfach abgewunken, völlig zu Recht. In Heidenheim zum Beispiel, kommen wir später noch drauf, wurde einer gegeben, was ich auch Quatsch finde. Duxch hat es einmal probiert, da war es kein Elfer, sondern hätte eine Rote geben können gegen Augsburg. Da ist er alleine durch, spürt die Hand auf der Schulter, lässt sich auch fallen. Man sieht dann in der Wiederholung tatsächlich noch, dass er irgendwie vielleicht ein bisschen am Fuß berührt wird. Aber egal, auf jeden Fall finde ich diese Art so, ich spüre da eine Hand, finde ich einfach lächerlich. Das sind erwachsene Männer, die sind physisch stark genug, um so einen minimalen Kontakt, der es ja meistens ist, wegzustecken und weiterzulaufen. Aber da dann einfach diese Bewegung zu machen, wie Guirassy sie mehrfach gemacht hat, das macht er sehr gut, bekommt so einen Ball in den Fuß mit dem Rücken zum Tor und legt ihn sich dann so mit so einer Körperdrehung quasi in Richtung Tor und geht dem Ball hinterher. Wenn er da einfach die zwei Schritte weitermacht, kann er einen Torschuss setzen, aber er lässt sich sofort fallen, sobald er die Hand an der Schulter spürt, und sowas nervt mich richtig. Ich hätte ihm gerne Gelb-Rot gegeben oder es gerne gesehen. Er war auch, glaube ich, ganz, ganz kurz davor, hat sich mehrfach aufgeregt, hat dann einmal Gelb bekommen, nachdem ihm der eigene Mann in die Hacken fällt. Er sieht es aber nicht, will aber da auch einen Foul gesehen haben. Und dann macht er nochmal so eine Schwalbe und der Schiri hat Vorteil gezeigt, weil die Frankfurter im Angriff waren. Ich dachte wirklich, er kommt dann zurück später und gibt ihm noch Gelb-Rot, aber er hat es nicht gemacht. Vielleicht für die Gemüter ganz gut, aber das wäre mal so ein Zeichen gewesen. Ich habe hier schon öfter gesagt, dass ich finde, dass man so Schwalben dann auch knallhart bestrafen muss, sonst wird sich da nichts ändern. Aber wenn manchmal solche Elfmeter in anderen Spielen gegeben werden, dann müssen wir vielleicht am Regelwerk eher was ändern. Zu Dortmund trotzdem, offensiv, habe ich gesagt, habe ich wenig Plan gesehen. Und defensiv, also das 1-0 ist wirklich, das ist kein Profifußball, was die da gemacht haben. Also das trippeln da außen an der Seitenauslinie mit Benze Baini, ich glaube dem Sechser und wahrscheinlich Gittens, trippeln sie da den Spieler, ich glaube Christensen war es, der spielt den in die Mitte und dann bleiben sie da stehen, Benze Baini bleibt stehen, Christensen läuft weiter, hat irgendwie 40 Meter Wiese vor sich, also den Pass kann meine Oma in den Lauf spielen, da ist niemand, den kann niemand abfangen. Und der hat irgendwie, der nimmt den Ball fünfmal, legt er den sich vor und spielt ihn dann unbedrängt flach in die Mitte und Ekitike schiebt ihn dann in der Mitte ein, weil da dann niemand mehr in den Schuss kommt. Aber also diese, wenn du da die Kamera auf Benze Baini hast, der merkt, scheiße, wir haben den da gerade getrippelt und den Ball nicht bekommen. Und dann bleibt er so kurz stehen und fängt dann wieder an zu laufen, aber das ist schon lange vorbei. Das ist schockierendes Abwehrverhalten meiner Meinung nach. Und dann, ja, gibt's da auch nicht mehr viel zu verhindern und wenn dann eben die Offensive so performt, wie sie es tut, dann kommst du in so ein Spiel auch nicht mehr rein. Frankfurt hat das, finde ich, recht souverän gemacht. Ekitike hat mir auch gut gefallen in dem ersten Spiel ohne Marmoush. Aber also so ein Borussia Dortmund ist kein wirklicher Gegner. Ich bin mal gespannt, wie sie es am Wochenende gegen meine Bremer machen. Aber also das war für mich eine wieder mal sehr schwache Leistung.
Ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Noch schwächer hat es tatsächlich der SC Freiburg geschafft, der diese letzten beiden Spiele und jetzt eben am Wochenende, wir haben es schon gesagt, auch gegen Stuttgart, beide verloren hat, beide mit 4 Gegentoren jeweils. Also das ist schon eine ganz schöne Menge und aus den Freiburgern wird man auch nicht so ganz schlau. Also man sagt ja immer wieder, ja, irgendwie Schuster hat Streich vergessen gemacht oder zumindest mal, vergessen gemacht ist vielleicht ein bisschen arg, aber ja, zumindest mal sportlich redet man nicht viel drüber. Und das ist ja auch okay, da stehen sie auch nicht schlecht, immer noch auf Platz 8. Aber sie sind, finde ich, ein bisschen mehr Hui oder Pfui, als es in Streichzeiten war. Und das ist vielleicht dann auch eine unfaire Messlatte, aber trotzdem haben jetzt zweimal relativ wenig Chancen gehabt, waren natürlich auch bei zwei Champions-League-Anwärtern bei Frankfurt, bei Stuttgart, aber gerade jetzt dieses Spiel in Stuttgart war wirklich unterirdisch, aber ja, viel mehr kann man da jetzt auch nicht zu sagen. Die Stuttgarter haben wir schon genug gelobt, die haben es natürlich auch sehr gut gemacht, aber Freiburg hat sich schon auch nicht gut angestellt, oder? Was meinst du?
Definitiv. Also ich hatte es ja eben schon bei meinem Spieltagssieger, den Stuttgartern, gesagt, Freiburg einfach überrollt worden da, ne? Und keine Chance gehabt. Nur noch einmal, um auch den etwas älteren Zuhörern und Zuhörerinnen gerecht zu werden. Die Streichzeit ist natürlich relativ, denn es gab natürlich auch zum Beispiel unter Christian Streich einen Abstieg der Freiburger. Ja, ich weiß natürlich, was du meinst. Zuletzt Freiburg immer wieder auch mal Gast in Europa und auf jeden Fall im oberen Tabellendrittel und mit sehr, sehr konstanten Leistungen. Und da hast du vollkommen recht, das ist jetzt gerade eben nach dieser Winterpause dann doch etwas schwierig, diese Phase, weil vielleicht hatte man sich bei den Freiburgern eben auch was anderes erhofft oder gedacht, ne? Dass man da gerade gegen solche Mannschaften wie Frankfurt und Stuttgart dann doch nochmal eher mithalten kann, doch nochmal vielleicht ein Ausrufezeichen setzen kann. Aber trotzdem, vollkommen richtig, sie hier als Spieltagsverlierer aufzuführen, die Saison der Freiburger immer noch total gut, gerade nach diesem Abgang des legendären, vielleicht legendärsten Trainers. Ist natürlich schwierig mit Volker Finke dann früher auch noch. Aber das mal dahingestellt, Freiburg steht noch okay da, jetzt gegen Stuttgart, das war gar nichts. Und am kommenden Wochenende sind die Bayern zu Gast im Breisgau, also viel leichter wird die Aufgabe da dann auch nicht.
Absolut nicht. Ich komme zu meinem zweiten Verlierer, zu meinen Bremern. Wir haben über das Augsburg-Spiel schon so ein bisschen geredet. Ich wollte nochmal die Bremer Seite beleuchten. Also da jetzt mit einem Punkt aus 3 Spielen in das neue Jahr gestartet, das ist natürlich alles andere, als wie man sich's gewünscht hat, nachdem man ja alle Spiele im Dezember gewinnen konnte. Es war einfach ein ätzendes Spiel als Bremer-Fan, das muss man einfach so sagen. Frühes Scheiß-Gegentor und dann läufst du an. Bremen hatte auch wirklich sehr viele Torchancen, Alu-Treffer dabei. Also Ball wollte einfach nicht rein. Es war so ein klassisches Spiel, da, wie man immer sagt, man kann noch 2 Stunden weiterspielen und die schießen kein Tor. Viele Sachen, die einfach unglücklich gelaufen sind, und die Augsburger haben dann wirklich ihre paar Chancen genutzt und dann, ja, kann man sich drüber streiten, ob es verdient war oder nicht, aber es war zumindest ein Bremer Sieg wäre da jetzt nicht verdient gewesen, einfach weil man es nicht geschafft hat, dann auch so diesen letzten Zwang irgendwie in den Torchancen zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich dieser Last-Minute-Ausgleich gegen Heidenheim war, der ihn vielleicht so ein bisschen einfach in so einen nachhaltigen Schlag verpasst hat. Aber es fühlt sich fast so an, dass man davor mal gegen Leipzig verlieren kann. Das ist jetzt kein Problem. Aber ja, dieses vielleicht sicher geglaubte Spiel gegen Heidenheim nicht zu gewinnen, hat ihnen, glaube ich, wehgetan. Und dann jetzt gegen dieses Betonmischwerk aus Augsburg kein Tor zu schießen, ist auch unglücklich. Jetzt geht's nach Dortmund. Mal schauen. Aber der Start ins Jahr war nicht gut für Bremen.
Ja, und ich glaube, Duxch war es, der es dann auch gesagt hat, also auf den Punkt gebracht. Die haben jetzt 3 ordentliche Spiele gemacht, aber davon kann man sich nichts kaufen. Da ist nur ein Punkt am Ende rausgesprungen und der sogar noch quasi nicht erspielt, sondern da haben sie eher 2 Punkte verloren, wie du gerade gesagt hast, gegen Heidenheim in letzter Sekunde. Also kann ich schon verstehen, sehr, sehr bitterer Jahresauftakt jetzt hier für die Bremer, die, wie gesagt, also finde ich schon spielerisch gezeigt haben, dass ganz schön viel in dieser Mannschaft steckt, dass theoretisch auch noch eine ganze Menge möglich sein kann. Nur bisher bleiben da eben die nötigen Ergebnisse aus. Und auch wenn die Dortmunder momentan nicht gut drauf sind, zu Hause, das wird nicht einfach. Vielleicht mit Nuri Sahin, vielleicht mit wem anders. Also es bleibt spannend bei Bremen, die definitiv, finde ich, auch zu Recht Ansprüche in Richtung Europa angemeldet haben, ja auch vor der Winterpause. Kann ja alles noch sein, noch stehen sie ähnlich wie Freiburg zum Beispiel ja auch ganz ordentlich da und haben da noch alle Möglichkeiten, mit einem kleinen Lauf, der ja immer mal wieder kommen kann, auch wieder nach oben anzuschließen und zum Beispiel anzuschließen an RB Leipzig. Denn die sind mein nächster Spieltagsverlierer. Auch über dieses Spiel haben wir natürlich schon gesprochen. Boadu hat ihn in der zweiten Halbzeit 3 Stück eingeschenkt, nachdem sie ja beim Tabellenschlusslicht mit einer 3:0-Führung in die Pause gegangen sind. Und da darfst du natürlich als Mannschaft wie RB Leipzig, die Champions League spielt, auch wenn sie da dieses Jahr unterirdisch performt haben, die den Anspruch hat, wieder in die Champions League zu kommen, beim Tabellenletzten nicht noch eine 3-Tore-Führung hergeben. Wahnsinn. Marco Rose nach dem Spiel außer sich gewesen auch. Vollkommen zu Recht natürlich. Die Leipziger, ja, auch ähnlich, sage ich mal, so ein bisschen wie vielleicht sogar die Freiburger. Sie sind einfach komplett inkonstant. Sie haben Spiele, wo man denkt, ja, das macht wirklich unglaublichen Spaß, denen beim Fußballspielen zuzuschauen. Siehe zum Beispiel da Xavi Simmons, der sich unglaublich nach dem Winter zurückgemeldet hat gegen deine Bremer. Und dann haben sie plötzlich so Spiele wie gegen Stuttgart, wo sie die Führung aus der Hand geben. Und plötzlich jetzt auch noch gegen Bochum. Da fragt man sich auch, ne, was ist da los? Woran hapert es da gerade? Für mich tatsächlich auch relativ schwierig zu erklären. Wir haben es lange versucht, auf Xavi Simmons da zu schieben, der irgendwie als Kreativfaktor fehlt. Gut, jetzt hatten sie die gesperrten Spieler, die gesperrten Stürmer beide nicht mit dabei, aber trotzdem ja 3:0 zur Pause geführt. Da kann es eigentlich nicht mehr sein, dass da irgendwie noch was schief geht. Also Wahnsinn, Leipzig auch, ja, mit einigen Fragezeichen über dem Kopf.
Ja, kann ich auch nur so wiedergeben. Also für mich zeigt so ein Spiel einfach, wie wenig gefestigt und erwachsen Leipzig dann teilweise ist. Die Saison vielleicht noch mehr als letzte, aber das muss sich verbessern. Das kann man nicht nur auf junge Spieler schieben. Da sind auch Spieler wie ein Klostermann dabei, die wahrscheinlich hunderte Spiele Erfahrung schon haben mittlerweile. Das muss besser gehen und da müssen sie sicherlich dran arbeiten.
Ja, und so langsam an einem Plan gegen den Abstieg beziehungsweise einen Plan für den Klassenerhalt muss auch der erste FC Heidenheim arbeiten, denn Es war das von uns angesprochene 6-Punkte-Spiel. St. Pauli gegen Heidenheim, Heidenheim gegen St. Pauli. Und ja, die Heidenheimer mit 0-2 verloren gegen den Aufsteiger. Und dementsprechend jetzt auf Platz 16, St. Pauli auf 3 Punkte weg. Und du hattest diese Elfmeterszene schon angesprochen, sicherlich auch ein Faktor für dieses Spiel, den Eggestein dann am Ende verwandelt. Die Schlussphase dann nochmal höchst spektakulär. Die Heidenheimer gleichen aus, kurz vor Schluss wird dann zurückgenommen, das Tor. Und ja, nicht ganz im Gegenzug, aber nur 5 Minuten später macht St. Pauli dann in Person von Guiavogui alles klar. Also ja, in allen Hinsichten vielleicht maximal bitter gelaufen auch für die Heidenheimer, die aber gleichzeitig auch wirklich, finde ich, das schlechtere Team waren. Also St. Pauli hat das sehr ordentlich gemacht und dementsprechend nicht unverdient gewonnen, auch wenn da natürlich eine ganze Menge zusammengekommen ist.
Ja, es ist irgendwie faszinierend. Also zu Heidenheim, klar, das war keine Top-Leistung. Ich finde trotzdem, dass die Neuzugänge immer wieder zeigen, dass sie ein Faktor sein können. Ich finde auch ein Tsivtsivadze, der gefällt mir immer noch sehr gut bisher in den Einsatzminuten. Kretzig da mit diesem, in Anführungszeichen, Elfmeter, habe ich schon meine Meinung zu gesagt. Und dann St. Pauli, kann man ja nochmal kurz sagen, die haben jetzt tatsächlich bei, wenn ich das richtig sehe, zumindest mal drei von 4 Baden-Württemberg-Vereinen gewonnen. Und das muss man erstmal so machen.
Ja, das ist tatsächlich, ist das ja der...
Bei allen vier.
Die haben bei allen 4 Baden-Württemberg-Clubs gewonnen. Und das ist ja die Heimat ihres Trainers. Das ist ja die Heimat von Alexander Blessin. Also lustiger Side-Fact da. Also wenn sie nach Baden-Württemberg reisen, dann kann man eigentlich schon mal 3 Punkte in Hamburg einplanen. Wirklich verrückter Stat.
Ja, absolut. Also jetzt gegen Heidenheim, gegen Stuttgart kurz vor Weihnachten 1-0, bei Hoffenheim 2-0 und bei Freiburg 3-0. Also da sieht man auch mal wieder, auch jetzt wieder zu 0. Ich habe es vor ein paar Folgen mal angesprochen, die St. Paulianer Verteidigung ist überragend in dieser Saison. Wurde, glaube ich, auch in der Konferenz gesagt, die zweitbeste Abwehr nach den Bayern. Also das muss man sich mal vorstellen.
Wahnsinn.
Das ist unfassbar. Mit 21 Gegentoren nach 18 Spielen. Und dann halt demgegenüber stehen 14 Tore. Das ist halt, habe ich schon damals gesagt, viel zu wenig. Trotzdem, wer so wenige Gegentore kassiert und das auch konstant schafft, der sollte eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Trotzdem stehen sie da noch drin. Aber dieser Sieg, wir haben es gesagt, du hast es natürlich mit deinem 6-Punkte-Spiel gesagt.
Na klar.
Der tut extrem gut. Das ist auf jeden Fall wichtig gewesen. Und damit komme ich dann auch zu meinem letzten Spieltagsverlierer, den Mainzern. Da ist im Moment die Stimmung eher so ein bisschen gedämpft. Bo Henriksen musste da von der Tribüne sich die Seele aus dem Leib schreien in Köpenick bei Union Berlin, musste aber die 1-2-Niederlage seiner Mannschaft mit ansehen. Und das ging ja denkbar schlecht los. Irgendwie nach einer halben Minute verliert da Danny da Costa als letzter Mann den Ball gegen Hollerbach. Der macht das 1-0. So kommst du dann in so ein Spiel rein. Sie haben ja schnell ausgeglichen durch Amiri, aber dann ebenfalls einen Elfmeter verursacht und dann wieder zurückgelegen und kamen dann irgendwie nicht mehr so richtig rein. Und das war dann so ein Dämpfer. Noch dazu, dass eben Burkhardt weiter ausfällt. Ist natürlich keine optimale sportliche Situation, gerade für die Mainzer. Trotzdem, haben wir schon öfter gesagt, stehen sie natürlich top da. Müssen jetzt nur einfach gucken, dass sie wieder auch mit dem zurückgekehrten Amiri ein bisschen an diese Form vor der Winterpause anknüpfen.
Ja, no Johnny, no Party.
Ja.
Vollkommen richtig gesagt. Mainz steht natürlich total gut da, über deren Erwartungen auch. Dementsprechend kann man da solche Niederlagen dann doch mal irgendwo auch verkraften. Aber ja, andersrum kann man natürlich sagen, hey, wenn du diese Spiele dann auch noch gewinnst gegen Unioner, die seit 3 Monaten auf einen Bundesligasieg gewartet haben, dann kannst du mal ernsthaft dir Gedanken machen über die Planung für die kommende Saison, weil da hast du dann vielleicht ganz andere Gegner zu Gast. So ja, bittere Niederlage für Mainz. Weiterhin natürlich der Ausfall von Burkhardt extrem bitter. Zu Recht hier als Spieltagsverlierer geführt.
So ist es. Dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Sie gibt es nur im Transferfenster. Es ist der Deal der Woche.
Der Deal der Woche.
Und der Deal der Woche hat diese Woche für mich ein blaues Trikot an. Denn es ist für mich Erencan Yadimci. Manche von euch werden sagen, wer? Es ist tatsächlich einer, den die Hoffenheimer, ein türkischer Stürmer, den die Hoffenheimer aus ihrem Farmteam in Graz zurückgeholt haben. Da holen sie sicher Spieler, verantwortliche Trainer, holen sich alles. Da gab es wohl irgendwie einen Schlussverkauf. Nein, die Hoffenheimer haben Yadimci, ich glaube, letzten Sommer für 4 Millionen aus der Türkei geholt, haben ihn dann an Graz verliehen und ihn jetzt eben in der Winterpause zurückgeholt von der Leihe. Er war mir jetzt nicht wirklich ein Begriff. Ich war trotzdem gespannt. Die Hoffenheimer haben ja schon genug Stürmer, um eine ganze Elf mit Stürmern aufzustellen, gefühlt. Trotzdem haben sie da ihn noch zurückgeholt, haben ja auch Gift Orban geholt. Und ja, Yadimci hat mir jetzt echt die letzten Einsätze ganz gut gefallen. Jetzt auch wieder in der Startelf gestanden gegen Kiel und hat da wirklich einen sehr lebendigen Eindruck gemacht, hat auch so ein bisschen Gift Orban erstmal ja hinten angestellt eigentlich, und das ist ja schon beeindruckend und hat mir gut gefallen. 22 Jahre jung, hat jetzt auch in der österreichischen Liga nicht die Bäume ausgerissen, aber wenn ihr mal euch in den nächsten Tagen und Wochen vor einem Hoffenheim-Spiel finden solltet aus Versehen, dann schaut doch mal auf den jungen Mann. Ich glaube, mit der 53 läuft er rum. Erencan Yadimci gefällt mir gut. Ist ein ganz guter Kicker.
Kann ich komplett mitgehen. Also finde ich auch einen sehr, sehr spannenden Jungen, wie wir das hier in unserem Alter schon sagen dürfen. Bin ja mal gespannt, wie der sich noch weiterentwickeln wird bei den Hoffenheimern. Da ist definitiv noch Potenzial da. Und Potenzial hat auch mein Deal der Woche. Ich möchte mal so ein bisschen vorausgreifen, denn noch ist dieser Deal nicht über den Tisch, aber es wäre einer, über den man eventuell noch lange, lange reden würde. Und zwar beschäftigt sich Borussia Dortmund ja intensiv mit einer Leihe von Marcus Rashford von Manchester United, die, boah, da könnten wir eine ganze Folge mitfüllen, historisch schlecht unterwegs sind und Marcus Rashford aber gar kein wirklicher Teil mehr dieser historisch schlechten Performance ist, weil er eben unter Ruben Amorim nicht wirklich stattfindet. Also, das heißt nicht wirklich. Der hat da keinen Platz, hat da keine Spielzeit. Und die Dortmunder sind dran. Ich fände es überragend. Das wäre ein mega Name für die Bundesliga. Das wäre ein geiler Kicker für Dortmund, der definitiv helfen könnte. Und auch wenn es jetzt noch nicht fix ist, wollte ich es einfach mal mit reinnehmen, auch um es mit dir zu besprechen. Es scheitert ja vor allem, glaube ich, momentan an dem hohen Gehalt von Rashford, der natürlich bei United weit im zweistelligen Millionenbereich verdient. Und ja, das ist dann mal eben
also
so
in den Niklas Süle-Sphären.
Genau, also so gut ist er dann auch nicht wie Niki Süle. Deswegen muss man halt überlegen, ob es das wert ist. Nein, Spaß beiseite, gar nichts gegen Niki Süle. Anderer Spieler, anderer Schnack. Aber es wäre, finde ich, überragend. Und ich glaube auch, Dortmund hat ein sehr gutes Verhältnis zu United, damals auch durch zum Beispiel die Verhandlungen mit Jadon Sancho. Und er würde den Dortmundern gut zu Gesicht stehen, denn ich glaube, der kann richtig Dampf machen, wissen wir alle, über die Seite, hat einen Megaschuss. Und das Geile ist, glaube ich, auch, Dortmund hat ja vollkommen zu Recht diesen Ruf, dass sie ja eigentlich eher so jüngere Spieler nochmal auf ein anderes Level heben können. Aber ich glaube, auch so ein Rashford denkt sich, okay, das könnte der Verein sein, wo ich wieder zurück zu alter Stärke finde. Denn bei ihm geht es ja auch um nichts weniger als die WM 2026. Der will Tuchel natürlich auch nochmal zeigen, ey, ich bin auch noch da. Ich bin eine valide Option, auch für die Nationalmannschaft. Ich glaube, das könnte eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation für alle sein. Wenn das denn klappen sollte. Es ist, wie gesagt, noch lange nicht fix.
Ja, ich finde es auch sehr, sehr spannend. Ich halte sehr viel von ihm als Spieler, auch genauso viel von ihm als Charakter. Also hat, glaube ich, extrem viel außerhalb des Platzes für die für die ganze Manchester-Community getan. Während Corona ist mir da zum Beispiel eingefallen, aber auch sonst. Also ist ein super Typ, glaube ich. Wie er sich jetzt irgendwie dann im Training in der Kabine verhält, kann ich nicht beurteilen. Aber fällt mir gerade bei ihm besonders schwer zu glauben, dass der keinen Mehrwert hat sportlich für Man United. Du hast gesagt, also bei denen hat gerade jeder einen Mehrwert gefühlt. Also wenn Harry Maguire wieder zum Leistungsträger wird, dann weißt du, welche Stunde es geschlagen hat. Trotzdem wäre es extrem spannend, extrem cool, irgendwie den in der Bundesliga zu sehen. Würde natürlich auch Dortmund weiterhelfen. Klar, du hast es gesagt, also das Gehalt ist wahrscheinlich utopisch. Ich habe auch deswegen nur Süle gesagt, weil Süle ist ja, glaube ich, der Topverdiener beim BVB. Mit einem sehr, sehr hohen Gehalt. Deswegen da diesen Kommentar. Also wenn es irgendwie finanzierbar ist, klar, du hast auch gesagt, mit der WM Tuchel Nationaltrainer, der wird Rashford sicherlich auch Positives zu Dortmund sagen können, ihm sagen können, hey, mach das doch, wenn du kannst. Dortmund, du hast gesagt, kann nicht nur junge Spieler wieder auf die richtige Strecke bringen, sondern gerade auch für englische Spieler in der letzten Zeit immer wieder ein gutes Pflaster gewesen. Also eigentlich spricht da sportlich für mich gar nichts dagegen, gerade auch eben weil du jetzt nicht unbedingt viele extrem formstarke Offensivoptionen hast, denen du da so einen Rashford auf keinen Fall vor die Nase setzen darfst. Das wäre ja vielleicht auch so ein bisschen so ein Malenersatz rein nominell und das kann man glaube ich durchaus machen. Gittens ist, denke ich, aktuell gesetzt, aber sonst sehe ich da absolut eine Chance für Rashford. Also bleiben wir mal gespannt. Wäre für mich auf jeden Fall für Dortmund ein cooler Deal. Kann man sich dann auch mal trauen. Ich würde vielleicht noch warten, 1-2 Wochen, nicht, dass der neue Trainer dann sagt, er kann Rashford nicht gebrauchen. sonst für mich sehr, sehr interessant.
Vielleicht kommt ja Ten Hag, dann sind die beiden wieder vereint.
Das wär's doch, ja.
Gut, dann springen wir doch noch einmal rüber zu unserer beliebten Kategorie, den Making News.
Making News.
Und da steht natürlich ganz klar die Champions League im Vordergrund. Und ich habe überlegt, gibt es da irgendwelche Wortspiele? Nudel, Shahin, Bolognese schmeckt ihm nicht? Irgendwie sowas. Vielleicht geht es in diese Richtung. Dortmund spielt auswärts gegen Bologna und ja, Bologna war jetzt in den letzten Jahren nicht der große Name im europäischen Fußball, aber sie sind ein verdammt, verdammt solides Team. Sind auch, glaube ich, jetzt, lass mich lügen, irgendwie in den letzten 11 Spielen oder so nur eins verloren, irgendwie in die Richtung. Ich müsste jetzt hier nochmal schnell nachzählen. Ich mache es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mist. Knapp daneben gelegen. Aus 10 Pflichtspielen zuletzt nur eins verloren. Dortmund auswärts. Da wissen wir alle, was das bedeutet normalerweise. Es ist ja manchmal so, ich glaube, also ich mag Nuri Sahin, wie er sich gibt, wie er die Situation handelt, wie er rhetorisch auftritt. Und ich glaube auch, es gibt große Teile noch der Spieler, die auch hinter ihm stehen. Haben sich ja auch damals viele für ihn ausgesprochen, als Terzic daneben weg war oder weg sollte. Und es gibt dann natürlich bei solchen Endspielen, die dann zu so einem auch öffentlich gemacht werden, kann es immer wieder eine Reaktion auch der Mannschaft geben, sodass sie dann noch einmal für den Trainer alles rausholen und vielleicht gewinnt Dortmund dann 2-1 und man sagt sich, vielleicht hat er sie doch noch und wir versuchen es. Ich glaube ganz ehrlich, das wird nichts. Ich glaube, meine Making News ist Nudel Shahin. Bolognese verkocht, der letzte Auftritt des Dortmunder Trainers.
Ja, es kann gut sein. Also Bologna spielt alles andere als eine gute Champions-League-Saison, aber es ist keine schlechte Mannschaft und Dortmund ist ein sehr, sehr angeschlagener Boxer, würde ich mal sagen. Du redest von Nudeln, dann rede ich mal von einem richtig saftigen Braten in Bratislava, den holt sich nämlich der VfB Stuttgart. Die werden, denke ich mal, sich noch nicht in die Zwischenrunde katapultieren, aber zumindest mal in die Nähe davon bringen, denn aktuell sind sie Platz 26, punktgleich mit PSG auf 25 unter den Zwischenrundkandidaten, aber eben ein Punkt würde Stand jetzt schon reichen. Kommt natürlich drauf an, was Teams wie Man City machen.
Na klar, die typische Konkurrenz.
Nein, aber mit einem Sieg, denke ich, haben sie da ziemlich gute Karten. Und davon gehe ich aus, wie sie aktuell performen. Ohne Nick Woltemade zwar, aber ja, nicht nur ist der Sieg wichtig, sondern er ist Pflicht eigentlich, denn am letzten Spieltag in dieser Monsterkonferenz spielt Stuttgart gegen PSG. Das wird dann natürlich ein sehr interessantes Spiel. Vielleicht haben es beide dann schon so ein bisschen sicher, aber ich gehe hier auf jeden Fall davon aus, dass sie Bratislava schlagen.
Es wäre enorm wichtig, weil dann gehst du diesem Endspiel, diesem Finale fast schon gegen Paris aus dem Weg. Also natürlich, es kann immer noch alles passieren bei dieser Gruppe oder bei dieser Liga, meine ich. Aber ein Sieg jetzt gegen Bratislava und du bist sehr gut mit dabei.
Ja.
Und den traue ich ihnen natürlich auch zu. Also da sollte, Gott sei Dank ist Dennis Undorf wieder fit, auch ohne Nick Woltemade der Sieg drin sein und dann hast du 10 Punkte, dann kannst du relativ entspannt sein, was das Ganze angeht.
Was sagst du sonst zu den anderen deutschen Teams? Leverkusen, Bayer Atletico?
Ja, extrem unangenehmer Gegner, aber Leverkusen hat gezeigt, dass sie jeden schlagen können. Inter Mailand geschlagen. Ich würde sagen, Leverkusen mit so vielen Siegen im Rücken, da klarer Favorit sogar. Die Leipziger, ich glaube, sie holen sich den ersten Sieg in dieser Champions League-Liga-Phase gegen Sporting Lissabon. Kein so leichter Gegner, der zu Gast ist in Leipzig, aber es würde einfach passen. Jetzt sind sie eh schon raus, jetzt haben sie gerade dieses 3-3 gegen Bochum schlucken müssen. Jetzt klappt es plötzlich in der Champions League und für die Bayern zählt nichts anderes als 3 Punkte bei gar nicht schlechten Rotterdamern. Feyenoord auch mit 10 Punkten, schon mit einem halben Bein, wenn nicht einem Bein, in der Zwischenrunde. Aber ich glaube, die Bayern, da müssen wir nicht drüber reden, sind qualitativ da nochmal eine ganz, ganz andere Liga. Und es ist eben auch ein enorm wichtiges Spiel für die Münchner, weil die schauen ja immer noch in Richtung Top 8 und dafür brauchen sie jetzt einfach 2 Siege gegen 2 Mannschaften, wo sie haushoher Favorit sind. Alles andere als ein klarer Bayern-Sieg würde mich da doch sehr wundern.
Sehe ich genauso. Kann ich nichts hinzufügen.
Wunderbar. Dann möchte ich unserer Folge hier nur noch eines hinzufügen und zwar die Verabschiedung und meinen Dank an dich. Vielen, vielen Dank, Moritz. Das war wieder mal sehr, sehr schön. Ich glaube, da haben wir die wichtigsten Sachen wieder mal souverän abgearbeitet. Vielen, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns natürlich schon ganz, ganz bald wieder. Wir haben es gesagt, Fußball überall und en masse. Und wir sind mittendrin mit der Zwei-Mann-Mauer. Danke und ciao.
Danke dir, Anton. Du hast natürlich recht. Im Januar, Februar, da gibt es wenig Zeit zum Durchschnaufen, aber die brauchen wir auch gar nicht. Wir sind ja quasi durchgehend hier am Mikrofon und nehmen die neuen Folgen für euch auf. Das macht jede Woche immer wieder sehr viel Spaß. Und deshalb freue ich mich jetzt erstmal auf die Champions League und dann wieder aufs Wochenende und auf die neue Folge mit dir. Dankeschön und ciao.
Tschüss.
Folgt uns auf